Herzlich willkommen. Ich bin der KI-Klon von Tobias Herwig und in dieser Podcast-Miniserie haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht. In den kommenden 10 Podcast-Episoden bekommst du eine inhaltliche Zusammenfassung des Podcast-Jahres von Fabrik der Zukunft. Alles kondensiert und zusammengefasst in einer Kollaboration mit Mensch und künstlicher Intelligenz. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, gute Erkenntnisse und freue mich über dein persönliches Feedback. Herzlich willkommen zurück zur Fabrik der Zukunft. Wir starten heute eine Serie über das vielleicht wichtigste Element in der ganzen Produktion, die Führung. Wir reden oft über KI, über Roboter und Automatisierung. Aber wenn die Führungskultur nicht stimmt, dann hilft uns die beste Technik nichts. Die Zeit des Ansagers, der oben im Elfenbeinturm sitzt und Befehle nach unten durchreicht, ist vorbei. Aber was kommt danach? Ich spreche heute mit Leo, unserem Experten für Leadership-Kultur, darüber, wie Lean Leadership wirklich aussieht. Leo, schön, dass du da bist. Wir hören oft Begriffe wie Servant Leadership oder dienende Führung. Ändert sich da wirklich was in den Fabriken oder ist das am Ende nur Rhetorik für die Hochglanzbroschüre?
Hallo. Nein, es ändert sich tatsächlich massiv etwas. Und zwar nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern aus purer wirtschaftlicher Notwendigkeit. Christian Wild von der BSH Hausgeräte GmbH liefert dafür ein sehr starkes bildliches Modell. Er spricht nicht mehr von der klassischen Pyramide, wo der Chef oben thront und alle nach unten treten, sondern von einem Schalenmodell. Er sagt ganz klar, im Kern steht die Wertschöpfung, also das Team am Band, der Teamleiter, die Menschen, die das Produkt bauen. Das ist das Zentrum des Universums in der Fabrik. Und alle anderen Schalen drumherum, die Meister, die Planer, bis hin zum Werkleiter ganz außen, die haben nur eine einzige Aufgabe, diesen Kern zu schützen und zu unterstützen. Das dreht die klassische Hierarchie komplett um. Der Chef ist nicht der König, sondern der Dienstleister für sein Team.
Das klingt in der Theorie super. Führung als Dienstleistung. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Heißt das, der Chef hat nichts mehr zu sagen und räumt nur noch Steine weg?
Nein, er gibt natürlich immer noch die Richtung vor. Aber die Haltung in der täglichen Arbeit ändert sich radikal. Daniel Theiss von Abus hat das wunderbar formuliert. Er nennt seinen Führungsstil den Möglichmacher. Er sagt, ich möchte in allererster Linie ein Möglichmacher für meine Mitarbeiter sein. Das bedeutet, er sieht seine Aufgabe darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit sein Team performen kann. Und er lebt das vor. Und das ist der entscheidende Punkt. Er sagte im Interview ganz plastisch, wenn er durch die Halle geht und sieht, dass es unordentlich ist, dann ruft er nicht jemanden, um es wegmachen zu lassen, sondern er nimmt selbst den Besen in die Hand. Das ist Führen durch Vorbild. Er sagt, ich nehme gerne selber mal einen Besen in die Hand. Mich stört einfach Unordnung. Das schafft Respekt, weil die Mitarbeiter sehen, der ist sich für nichts zu schade.
Das ist ein starkes Bild, der Werkleiter mit dem Besen. Aber Daniel hat bei Abus auch eine Geschichte erzählt zum Thema Potenziale erkennen. Das fand ich sehr spannend, weil es zeigt, wie man Führung auch als Talentförderung verstehen kann.
Ja, das war während der Corona-Zeit. Eine Phase, wo die Nachfrage nach Fahrradschlössern explodiert ist und sie extrem viel zu tun hatten. Und da gab es 3 junge Frauen, die waren eigentlich in der Produktion als normale Mitarbeiterinnen tätig. Die haben aber gesehen, dass der Abteilungsleiter Unterstützung braucht, weil er komplett landunter war. Sie haben nicht gewartet, bis jemand ihnen eine Aufgabe gibt, sondern haben einfach angefangen, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben zu organisieren. Daniel ist dann auf sie zugegangen und hat gefragt, macht ihr das, weil ihr müsst oder weil ihr wollt? Sie sagten, sie wollen. Und heute sind alle 3 festangestellte Teamleiterinnen in ihren Bereichen. Das ist Führung, sehen, wer brennt und diesen Leuten dann die Werkzeuge geben, um zu wachsen.
Das setzt aber voraus, dass ich als Führungskraft meine Leute wirklich kenne, beobachte und auch nahbar bin. Hannes Krüger von PVA Tepla hat dazu auch eine sehr klare, fast schon drastische Meinung. Er sagt, er will keine Social Weirdos als Führungskräfte.
Ja, Hannes ist da sehr direkt und erfrischend ehrlich. Er sagt, er schaut im Vorstellungsgespräch nicht zuerst auf die Ausbildung oder die Noten. Das ist ihm fast wurscht. Er schaut, ob jemand sozial kompatibel ist. Ein Social Weirdo ist für ihn jemand, der vielleicht fachlich brillant ist, aber menschlich nicht ins Team passt, der vielleicht von oben herab agiert. Er sagt ganz klar, solche Leute macht er nicht zur Führungskraft, egal wie gut sie fachlich sind. Er legt Wert darauf, dass man sich nicht zu wichtig nimmt. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er selbst bei seiner Vorstellung im neuen Job gesagt hat, dass er gerne Rasen mäht, um einfach zu zeigen, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch einen ganz normalen Alltag.
Rasenmähen als Eisbrecher, das ist gut. Aber diese Nahbarkeit, birgt die nicht auch Risiken? Verlieren die Leute nicht den Respekt, wenn der Chef so kumpelhaft wirkt?
Hannes hat da ein schönes Beispiel gebracht. Das zeigt, dass es eben nicht um Respektverlust geht, sondern um Vertrauen. Er war beim Firmenlauf und wurde von einem jüngeren Mitarbeiter abgehängt. Im Ziel klopft ihm der Mitarbeiter auf die Schulter und sagt, na Hannes, heute bist du aber ein Low-Performer. Und Hannes fand das großartig. Warum? Weil es zeigt, dass die Angst weg ist. Respekt ja, aber keine Angst vor der Hierarchie. Nur in einer angstfreien Kultur trauen sich Mitarbeiter, Fehler zuzugeben oder auch mal eine verrückte Idee zu äußern. Wenn ich Angst habe, dass der Chef mich zusammenfaltet, dann mache ich Dienst nach Vorschrift.
Das Thema Fehlerkultur und psychologische Sicherheit ist also zentral. Nadja Böhlmann von Vitesco Technologies betont ja auch immer wieder Menschen im Fokus. Sie sagt, wir trainieren die Leute oft in Methoden, aber lassen sie dann allein.
Genau. Nadja sagt, das Training ist nur der Anfang. Die Führungskraft muss zum Coach werden. Sie muss den Mitarbeiter im Alltag begleiten, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu unterstützen. Sie beobachtet oft, dass Anders nach einem Training der Alltag die Leute wieder einholt und das Gelernte verpufft. Deshalb braucht es Führungskräfte, die regelmäßig am Shopfloor sind und immer wieder nachfragen, coachen und unterstützen. Sie sagt, Führungskräfte müssen verstehen, dass ihre Hauptaufgabe nicht mehr das Lösen von technischen Problemen ist, sondern das Entwickeln von Menschen, die diese Probleme lösen können.
Das führt uns zu einem wichtigen Punkt. Die Rolle der Führungskraft ändert sich von ich sage, was zu tun ist, zu ich helfe dir, das Problem selbst zu lösen. Aber Daniel Theiss von Abus hat auch gesagt, man darf Führungskraft nicht werden, weil man den Titel will.
Exakt. Er sagte, man sollte nicht Führungskraft werden, weil man es toll findet, viele Leute unter sich zu haben, sondern weil man ein Team bewegen will. Wenn jemand im Vorstellungsgespräch schon als erstes fragt, wie heißt mein Titel, dann ist das für Daniel ein rotes Tuch. Führung ist Dienstleistung. Und das ist anstrengend. Aber es gibt Energie zurück. Daniel erzählte von Mitarbeitern, die früher Dienst nach Vorschrift gemacht haben und heute Werkstücke mit nach Hause nehmen, um sie in ihrer Freizeit zu optimieren, weil sie so motiviert sind. Das erreicht man nicht mit Druck, das erreicht man nur mit Sinnstiftung und Freiraum.
Wahnsinn. Heimarbeit an der eigenen Drehbank aus Leidenschaft. Christian Wild von der BSH hat das auch sehr persönlich beschrieben, wie er selbst diesen Wandel durchgemacht hat.
Ja, Christian Wild sagte sehr offen, er musste erst lernen, dass es nicht darum geht, dass er glänzt, sondern dass das Kollektiv glänzt. Seine Erkenntnis war, es geht bei mir innerlich nicht um mich, dass ich im Vordergrund stehe, sondern eher, dass das Kollektiv glänzt und nach vorne kommt und dass ich aus jedem das raushole, was rauszuholen gibt. Das ist eine Reife, die man erstmal entwickeln muss, weg vom Ego hin zum Teamerfolg. Früher war der Chef der Held, der alles wusste. Heute ist der Chef der Gärtner, der den Boden bereitet, damit die Pflanzen wachsen können.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Teil. Wir halten fest, die moderne Führungskraft ist ein Möglichmacher, ein Coach und Teil des Teams, nicht der Held an der Spitze. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie man das in konkrete Routinen übersetzt. Danke, Leo. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Als kleines Dankeschön an alle treuen Hörer habe ich zum Jahreswechsel etwas Besonderes vorbereitet. Wenn du dich über den Link in den Shownotes mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, bekommst du exklusiven Zugang zu unserem neuen Fabrik der Zukunft Briefing und unserem exklusiven KI-Navigator. Damit kannst du ganz bequem passende Episoden zu deinen aktuellen Herausforderungen finden, individuelle Highlights aus allen Episoden herausfiltern und gezielt nach deinen Themen wie Lean, Digitalisierung, Automatisierung oder Führung suchen. Der Fabrik der Zukunft Navigator macht es dir wirklich leicht, genau die Impulse zu bekommen, die du für deinen Alltag in der Produktion brauchst. Also einfach kurz eintragen und sofort auf dein persönliches Dankeschön zugreifen.